Habe der Ehre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bis Larky geht immer die 10 Minuten Eishockey und Bernd Schwick gerade ist auch mit dabei. Hallo, grüß dich.
Guten Tag, Herr Fetzer.
Wir versuchen so ein bisschen wieder in den Rhythmus, auch in diesen wochentäglichen Podcast reinzufinden, reinzukommen. Haben letzte Woche am Freitag ja dann nichts gemacht. Wollen natürlich jetzt wieder auch in dieser Woche die 10 Minuten Eishockey machen. Auch die Best of Seven am Freitag, so wie ihr das gewohnt seid. Wollen natürlich auch heute mit Tobi Eder beginnen, denn das war schon würdevoll, was da in allen Stadien passiert ist. Wir haben jetzt auch schon Heimspiele in den Stadien der Mannschaften gehabt, für die er gespielt hat, natürlich am Sonntag Berlin, davor München, Düsseldorf. Also das hat gepasst, würde ich sagen, so zumindest das, was da passiert ist.
Fand ich auch. Und ich habe mir vorher so Gedanken gemacht, wie macht man sowas? Ne? Weil wir haben natürlich schon häufiger jetzt Ehrungen gesehen für verstorbene Spieler. Und wir haben ja schon auch immer mal wieder gesagt, dass es besonders würdevoll immer in Montreal passiert. Ne? Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt irgendwie einen ehemaligen Spieler, der dann, weiß ich nicht, schon 80, 90 ist und der dann stirbt, verabschiedet. Oder ob man jemanden verabschiedet, der halt 26 Jahre alt ist und durch eine schlimme Krankheit so aus dem Leben gerissen wird. Das ist nicht das Gleiche, finde ich. Ne? Und ich war sehr gespannt, wie die Berliner das gemacht haben oder wie sie es machen werden. Und ja, ist vielleicht jetzt das falsche Wort, aber ich war eigentlich begeistert davon, wie sie es gemacht haben. Klar ist jetzt, wie gesagt, begeistert ist irgendwie ein dummes Wort in der ganzen Sache, aber ich fand, sie haben es wirklich gut gemacht. Ich fand dieses Filmchen, was sie gemacht haben, gut. Ich fand die Choreo der Fans gut. Ich fand diese Klaviermusik, die dann eingespielt wurde mit diesen Bildern. Also ich muss sagen, es war wirklich, also würdevoll, das ist wirklich das Wort, das man dieser Tage sehr häufig hört. Aber ich finde, es war auch genau passend. Das war wirklich eine gute Sache.
Viva la Vida, sein Lieblingssong dann beim Treffer von Ty Ronning, der dann auch gleich in der ersten Minute gefallen ist, nach wenigen Momenten, also dann gleich da so, dann nochmal ein emotionales Highlight obendrauf, oder Highlight ist falsch, ein emotionaler Moment obendrauf. Ihr merkt, wir versuchen da auch immer die richtigen Worte zu finden. Du kannst wahrscheinlich die richtigen Worte gar nicht finden, oder das nicht einfach, du kannst ja nicht normal in deinen normalen Sprachgebrauch einordnen. Also wenn uns da mal ein falsches Wort reinrutscht, dann seht uns das bitte nach.
Ja.
Es muss weitergespielt werden. Es wurde dann am Mittwoch schon weitergespielt. Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag die nächsten Spiele. Und was da natürlich jetzt aktuell auffällig ist, Bernd, wie sich der Abstiegskampf jetzt über diese drei Partien, also Mittwoch ja, der Sieg von Augsburg schon, dann am Wochenende dann eben Düsseldorf, Augsburg, Iserlohn im Einsatz und Augsburg wieder aufgeholt. Also wie sich dieser Abstiegskampf jetzt innerhalb von nicht mal einer Woche wieder extrem intensiviert hat, mit nur einem Punkt zwischen Platz 12 und Platz 14.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Laune über den Abstiegskampf im Ligabüro relativ gut ist, weil es drohte ja schon so ein bisschen, ja, vielleicht langweilig ein bisschen viel, aber es drohte ja so eine kleine Vorentscheidung gefallen zu sein. Zumindest Düsseldorf war ja schon 7 Punkte weg. Und dann, gut, Düsseldorf hat am Wochenende auch nur einmal gespielt, aber das dann eben verloren. Augsburg gewinnt zweimal, auf einmal ist es nur noch ein Punkt und es wird jetzt mal wieder richtig knackig. Und das ist jetzt natürlich vor den letzten Spielen der Saison, kann man sich, glaube ich, einen Abstiegskampf kaum spannender ausmalen. Und dazu ja auch der Aufstiegskampf in der zweiten Liga, der ja auch sehr spannend ist. Klar, da sind noch ein paar mehr Punkte Abstand zwischen den Teams, aber da kommen ja noch Playoffs, das ist ja eine andere Voraussetzung. Also ich glaube, beide Entscheidungen werden in den nächsten Wochen auf jeden Fall noch richtig heiß werden.
Ich habe am Mittwoch, das nehmen wir mal zu den Tops des Wochenendes mit dazu, weil es ja ein langes Wochenende dann war, auch in der DL, Augsburg in Straubing gesehen mit dem Sieg. Und auffällig ist natürlich aktuell die Reihe mit Collins, mit Hakulinen und Elias, die jetzt in den drei Spielen, ich nehme den Mittwoch wieder mit dazu, 13 Punkte gemacht haben. Collins 4 Tore in den drei Spielen, Hakulinen 3 Tore, Elias 1 Tor gemacht. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und Cody Koenig ja zurückgekommen jetzt gestern am Sonntag noch zusätzlich. Also der war am Mittwoch da noch gar nicht mit dabei. Aber der ist jetzt wieder mit dabei. Das heißt, ihr Topscorer eigentlich, der ja lange, lange, lange ausgefallen ist, der dann am Ende ja so ein bisschen mehr als die Hälfte der Hauptrundenspiele gemacht haben wird, wenn er jetzt alle Partien durchzieht. Der ist jetzt auch wieder da. Also Augsburg schöpft da vor allem in der Offensive echt wieder Hoffnung.
Und das ist ja noch überraschender, weil ja TJ Trevelyan ja für den Rest der Saison ausfällt. Und da habe ich so gedacht, oh, die verlieren irgendwie Spiel um Spiel. Dann fällt noch so ein wichtiger Mann aus, der vielleicht, oder was heißt vielleicht, der natürlich nicht mehr die Qualität der früheren Jahre hat, aber der ist natürlich trotzdem wichtig für die Mannschaft, für die Fans, für alles Mögliche. Und da habe ich so gedacht, oh, das sieht nicht gut aus für Augsburg. Aber am Wochenende haben sie wirklich sehr, sehr stark zurückgeschlagen und vor allen Dingen Wir haben auch relativ viel, auch relativ wenig gemacht, ne? Also wenn wir die realen Tore mit irgendwie den Torchancen vergleichen oder den Torschüssen, da hat schon sehr viel funktioniert. Da mache ich trotzdem mal weiter, nämlich mit dem
Flop. Nur ganz kurze Anmerkung, nicht, dass er, also Kunik hat am Freitag schon auch gespielt, ne? Und dann, also da war dann auch Baptiste wieder mit dabei, der zwischenzeitlich ausgefallen ist. Mhm. Also klar, haben alle Mannschaften da Verletzungsprobleme, auch in hinten oder komplett in der Liga. Aber wenn dir so ein Topscorer, der dann immer noch lange mit 10 Toren bester Torschütze war, wenn der jetzt zurückkommt und vielleicht wieder annähernd seine Form findet, ist das schon auf jeden Fall ein Faktor.
Absolut. Dann reden wir mal über das Team, gegen das Augsburg unter anderem gewonnen hat, nämlich Straubing. Für mich wahrscheinlich kein sportlich größter Flop des Wochenendes. 0 Punkte geholt, 10 Gegentore kassiert, obwohl der Expected Goals wäre sogar positiv gewesen wäre. Und dann gucken wir mal so auf Einzelspieler. Scott und Samuelson jeweils bei 5 Gegentoren auf dem Eis. Und dann schließe ich da direkt den nächsten Flop an, den man natürlich irgendwie zu Straubing dazuzählen muss, aber weil es so assi war, finde ich, müssen wir das als Einzelpunkt nehmen, nämlich der Kollege Lippon mit seinem wirklich, ich kann es nicht anders sagen, asozialen Check gegen den Kopf von Markus Weber.
Ja, also 6 Spiele Sperre, dazu ja noch ein automatisches, weil es wieder ein Faustkampf dann noch zusätzlich war. Und also ich mag dieses dritter Mann rein eh überhaupt nicht. Also einer jagt sozusagen im anderen Spieler hinterher. Ich sage nicht, er geht auf die Jagd, sondern er jagt im anderen Spieler hinterher. In dem Fall Markus Weber, der kriegt Druck von hinten. Hat so einen kleinen Moment, wo er die Scheibe nicht hundertprozentig kontrolliert. Muss sich natürlich darauf konzentrieren, die Scheibe zu kontrollieren. Und Lippon kommt rein als dritter Mann und fährt ihm halt voll gegen den Kopf. Und was auch noch dazu kommt, wenn du wirklich Eishockey spielen willst, defensiv, wenn du vorchecken willst, fährst du da mit der rechten Schulter voran rein, machst vielleicht einen Körperkontakt, checkst ihn vielleicht auch, aber gehst zur Scheibe. Und Lippon stellt sich tatsächlich, dreht sich um, kommt von der linken Seite, geht mit der linken Schulter voraus, also bremst wirklich ab, um dann halt den Check zu geben und setzt ihn voll gegen den Kopf. Also das, natürlich muss das eine lange Sperre geben und dann können wir wieder sagen, 6 ist es, 8 ist es, 10, aber es ist auf jeden Fall gut, dass er eine lange Sperre bekommen hat, weil sowas geht einfach nicht.
Ja, es hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil ich dachte, jetzt kommen wir so die standardmäßigen 2-3 Spiele, aber da hat das Liga-Büro da wirklich mal gesagt, nee, uns reicht's. Klar, du hast recht, man hätte vielleicht sogar noch mehr machen können, dann wäre natürlich für ihn die Saison jetzt schon vorbei gewesen. Das ist natürlich wirklich auch immer eine Sache, wann passiert sowas? Passiert sowas irgendwie Mitte Oktober, gibt's vielleicht mal ein paar Spiele mehr. Aber trotzdem, genau wie du richtig sagst, also das war für mich, ohne es natürlich in letzter Konsequenz zu wissen, weil wir das ja auch nur sehen im Video, aber es sah für mich schon extremster Frustfaul aus, weil es halt eben nicht lief bei den Straubingern. Und so Aktionen braucht halt wirklich niemand.
Also es läuft halt einfach auch überhaupt nicht. Und da ist sicherlich auch Frust dabei bei so einem Check. Also, aber genau, dann den Frust über die aktuelle Form, dann die eigene vielleicht und die der Mannschaft dann im Gegenspieler auszulassen, am Kopf des Gegenspielers, absolutes No-Go. Übrigens, Straubing...
Ja, man darf ja nicht vergessen, also... Das ist ja auch wirklich im Wortsinn gesundheitsgefährdend. Also wir reden ja nicht davon, dass jemand irgendwie seinen Schläger auf der Latte zertrümmert und irgendwie oder irgendwie ausrastet oder jemanden anschreit oder anspuckt oder sowas, was ja auch alles gar nicht geht. Aber das ist ja alles nicht gesundheitsgefährdend. Aber wirklich einem gezielt voll vor den Kopf zu checken. Also da kann ja alles passieren, ne? Also ich finde es sowas von verantwortungslos. Und wenn mir dann irgendjemand erzählt, ja nee, die Spieler verletzen einen ja gegenseitig nicht absichtlich und das ist alles, man hat viel Respekt vor dem Gegner und bla bla bla. Nee, das war einfach genau das Gegenteil von Respekt.
Straubing hatte ja eigentlich so nach Spengler Cup Anfang Januar mal wieder Kontakt zu den Top 6. Der ist jetzt verloren gegangen. Du hast jetzt eigentlich so einen Fünfkampf um die Plätze 7 bis 11, ne? Also die, aktuell ist die Spanne zu Platz 6 eigentlich zu groß und das wieder aufzuholen kann sich schnell ändern. Wir wissen das aber. Also Straubing enttäuschen, Schwenningen jetzt auch enttäuschen mit 0 Punkten und 10 Gegentoren am Wochenende. Also auch bei denen sah es ja zwischenzeitlich so aus mit auch einer Heimserie, dass wir da in Richtung Platz 6 vielleicht denken können. Da geht es auch darum, die erste Playoff-Runde abzusichern und da halt sich vielleicht den Heimvorteil zu holen. Und eine Mannschaft, bei der es auch überhaupt nicht läuft, Bremerhaven. Jetzt 3 Niederlagen ja in Folge. Am Wochenende haben sie nur 2 Tore geschossen. Man muss dazu sagen, am Freitag haben sie in München gespielt, dann gegen Ingolstadt. Das sind 2 gute Gegner gewesen. Am Freitag in München waren sie ohne Werlitsch, Wikingstad, Weise und Uhr, also 4 Stürmer ausgefallen. Wikingstad ist dann gegen Ingolstadt wieder zurückgekommen, aber das sind natürlich auch Spieler, die zum Beispiel im Powerplay fehlen mit Werlitsch und mit Weise nicht mit dabei. Und was aber auch auffällig ist, ist die Defensive und auch das Unterzahl. Du hast, also gegen Ingolstadt haben sie jetzt kein Gegentor in Unterzahl kassiert, aber gegen Berlin, Schwenningen und München davor in den 3 Spielen jeweils 2 Gegentore in Unterzahl. Das waren 6 Gegentore in Unterzahl. Davor hatten sie in der kompletten Saison 9 und dann 6 in 3 Spielen, also auch die Special Teams, jetzt bei den 3 Niederlagen 1 von 14 in Überzahl, auch die Special Teams schwächeln. Und das ist natürlich jetzt so eine kleine Ergebniskrise zum falschen Zeitpunkt, ne, weil es in Richtung Playoffs geht.
Also ich würde die gar nicht so als klein bezeichnen. Ja. Ne? Also wenn du mal jetzt auf die Bremerhavener guckst, haben die von den vergangenen 7 Spielen gerade mal 1 gewonnen. Das natürlich dann ein Topspiel in Berlin gewonnen, aber 5 aus 6 verloren, 6 aus 7 verloren, das ist nur wirklich nicht der Anspruch, den man in Bremerhaven hat. Und wo du gerade die Überzahl und die Unterzahl und vor allem auch die Defensive ansprichst, das war ja Wochen und Monate lang das absolute Prunkstück. Ne? Also die hatten ja fast gar nichts kassiert, du hast gerade schon gesagt, 9 Tore nur kassiert. Und dann reden wir auch darüber, dass sie ja generell fast gar keine Tore kassiert haben. Also was natürlich auch an diesen überragenden Torhütern liegt. Franz Rekudleski, haben wir auch schon drüber gesprochen, das beste Goalie-Duo wahrscheinlich der Liga mit quasi 2 Nummer 1 Toren. Aber auch da ist in letzter Zeit, ja, das ist jetzt nicht, dass die schlecht spielen wird, dass es an denen liegt, aber es ist natürlich schon mittlerweile so ein bisschen was anderes, wenn du dir die Ergebnisse anguckst, dass da auch jetzt nicht selten mal 3 und 4 und 6 und 5 Gegentore fallen. Und das war ja über Wochen lang, war das ja gar nicht so. Das klassische Bremerhaven-Spiel war ja ein 2-1 und selbst wenn sie mal verloren haben, dann haben sie irgendwie mal auch 2-1 oder 3-2 verloren mit irgendwie zwei, ja keine Ahnung. Also irgendwas ist in Bremerhaven gerade nicht mehr ganz so gut, wie es vielleicht Anfang der Saison war. Allerdings hatten wir ja auch schon damals gesagt, wenn wir nur mal auf die Chancenverteilung, auf die Schüsse und sowas gucken, haben sie natürlich auch mehr gewonnen, als sie eigentlich vielleicht verdient gehabt hätten. Vielleicht schlägt das jetzt gerade so ein bisschen zurück, das Pendel.
Ja, und kleines Sternchen auch noch dran, die haben in den vergangenen Wochen halt auch nicht zu Hause gespielt und auch nicht zu Hause trainiert. Ne? Also schon eine spezielle Situation. Aber die Ergebnisse.
Aber davor hatten sie auch schon verloren. Ne? Ja. Also ich meine, dieses 0-5, diese Wertung in Ingolstadt, war dann auch die dritte Niederlage in Folge sozusagen. Sie hatten ja vorher auch schon gegen Wolfsburg und Straubing verloren. Also ist ja nicht so, als würde das jetzt nur daran liegen. Aber klar, das verschärft das wahrscheinlich doch mal.
Am Freitag also für Bremerhaven die Niederlage in München. Das ist eine Mannschaft, bei der es richtig gut läuft. Da sind wir wieder bei den Tops. 6 Punkte jetzt am Wochenende mit nur 2 Gegentoren. Matthias Niederberger mit einer Save-Percentage von 95,8% hatte am Freitag unter anderem ein Hasek-Gedächtnis-Save, die Windmühle gegen Jeglitsch da mit der Stockhand hat er den am Ende abgewehrt, aber super gehalten. In der Offensive Chris D'Souza. München hat jetzt alle 5 unter Jackson gewonnen. D'Souza hat in allen 5 Spielen mindestens ein Tor geschossen, also 6 Tore in diesen 5 Spielen. 7 Gegentore in diesen 5 Spielen unter Don Jackson, bessere Special Teams, genau. Also Defensive funktioniert wieder Special Teams. Es gibt einzelne Spieler, die sehr, sehr gut performen und München gut unterwegs.
Ja, also ich kann ja nur mal die letzten Spiele von Kaltenhauser sagen. Gegentore 3, 4, 2, 6, 4, 4. Seitdem Jackson da ist, 2-1-2-1-1. Also man sieht schon wirklich, dass es defensiv ganz anders läuft. Und ich glaube, das liegt nicht mal daran, dass sie defensiv so viel etwas anderes machen. Ich glaube, die verlagern das Spiel einfach viel mehr in die Offensive. Also wir haben ja gestern in Düsseldorf gespielt und dann ist mir das mal wieder aufgefallen, sobald München den Puck erobert, es geht sofort nach vorne. Es gibt keine Querpässe, es wird nicht hinten rumgespielt. Es geht sofort nach vorne. Sobald irgendwie ein Verteidiger den Puck erkämpft, sage ich jetzt mal auf der rechten Seite, startet der linke Flügelstürmer sofort nach vorne. Es gibt einen langen Pass. Also das habe ich immer wieder gesehen, vor allem natürlich im zweiten Drittel, wenn dann der Gegner auch noch blöd wechselt, wo die DEG auch hin und wieder mal anfällig für ist, ist das natürlich auch ein bisschen einfacher, aber auch im ersten und letzten Drittel, wo ja der Wechsel eigentlich nicht so viel aussagen sollte, selbst da, zack, 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 geht's nach vorne und der Vorcheck ist halt wieder brutal, ne? Das, was man über Jahre bei Jackson gesehen hat, da geht einer drauf, da gehen 2 Leute drauf, das sieht schon wirklich gut aus. Ich sage jetzt nicht, dass München für mich dadurch jetzt irgendwie der nächste oder jetzt wieder ein ganz großer Favorit auf die Meisterschaft ist, da fehlt, finde ich, doch noch ein bisschen was, weil es waren jetzt auch nicht so die allerhärtesten Gegner, die dann wirklich souverän geschlagen wurden. Also auch gestern in Düsseldorf kannst du auch noch ein Tor kassieren am Ende, ne? Und liegst auch 1-0 zurück nach vorletzten Dritte. Aber insgesamt ist das schon wieder eine gute Entwicklung zu sehen in München, finde ich.
Ja, und nicht nur München, sondern auch Mannheim jetzt an diesem Wochenende sehr, sehr stark. Also die beiden hinter Ingolstadt und Berlin in Richtung Playoffs scheinen sich auch so ein wenig zu formieren jetzt.
Ja, also 6 Punkte geholt, dann 12 Tore am Wochenende geschossen. Klar, allein 7 davon in Köln war schon krass und auch einzelne Leute, ne? McInnes mit 3+2, Esposito 3+1, Leon Gawanke macht 2 Tore jetzt in Köln, das erste nach 7 Sekunden generell. Wir hatten ja mal vor ein paar Wochen mal gesagt, dass Gawanke bei so vielen Gegentoren auf dem Eis stand. Dann müssen wir jetzt natürlich auch erwähnen, wie sein Wochenende jetzt lief. Da stand er nämlich bei 7 eigenen Toren auf dem Eis und nur bei 2 Gegentoren. Also der kommt auch besser an, hat ja direkt das erste Tor jetzt nach 7 Sekunden gemacht, was mich irgendwie dazu bringt. Müssten wir jetzt mal den Markus fragen, der hört ja hier zu, guckt das mal bitte, gab es schon mal eine Mannschaft, die über zwei Spiele hinweg innerhalb von 8 Sekunden 2 Tore kassiert hat, kann ich mir nicht vorstellen. Oder?
Und das muss aber auch bitte jeweils ein Rechtsschütze gewesen sein, der auch mindestens noch einen weitläufigen Verwandten hat, der schon mal in Deutschland und Nordamerika Eishockey gespielt
und
hat.
Und der
an einem Freitag
beim Friseur war.
Genau.
Ja, absolut. Ja. Nee, aber ernsthaft, du kriegst in dem einen Spiel bei 59 ein Tor rein und am nächsten Spiel bei 0-7. Also das ist schon krass, oder?
Dann haben wir noch Justin Schütz mit 3 Toren am Wochenende, auf jeden Fall ein Top, und auch die Löwen Frankfurts, die wirklich ein ziemliches Auf und Ab haben in dieser Saison, aber jetzt wieder Top mit 3 Siegen, 17 Tore geschossen in 5 Tagen.
Ja, beeindruckend. Also ich finde ja generell, dass das so ein Wochenende war. Ganz viele Teams haben alles verloren oder alles gewonnen, ne? Also wir haben hier diverse Teams jetzt in der Liste, wo wir sagen 6 Punkte am Wochenende. Und bei den Frankfurtern war es natürlich wirklich auffällig, dass die ja aus ihrer wirklich schlechten Phase kamen und auf einmal jetzt wieder anfangen, sehr viele Tore zu schießen. Und das liegt natürlich einerseits am gesamten Team, weil da irgendwie was besser gelaufen ist. Was ich aber auch beeindruckend finde, ist halt, wer da jetzt wieder alles so getroffen hat. Matuschkin wieder voll da, 6 Punkte gemacht in den beiden Spielen. Dann Cameron Brace, der ja auch den Vertrag verlängert hat, 3 Tore am Wochenende. Daniel Wirth, 2 Tore. Also es war jetzt gar nicht so, als hätte diese Mannschaft, obwohl sie ja diese ganzen Tore geschossen hat, irgendwie 10 verschiedene Torschützen gehabt. Eigentlich waren es am Wochenende nur 6. Aber wenn manche davon 3 oder 2 machen, dann sieht es natürlich ganz gut aus.
Lass uns, bevor wir in die DL2 schauen, kurz mal zu den deutschen Frauen schauen, zur Nationalmannschaft, die ja ein Testspiel bestritten hat jetzt vor der Olympia-Quali, Olympia-Quali ab Donnerstag. 3-1 gegen Ungarn, also das gelungen vom Ergebnis her. Auch über 2000 Zuschauer da in Kassel, auch das finde ich gut. Und wir müssen Laura Kluge da positiv rausstreichen. Die hat nicht nur 2 Tore geschossen, sondern auch vor dem Empty Netter von Ronja Haag, vor dem 3-1, dann im letzten Tor, die Scheibe gewonnen. Also das war schon sehr, sehr auffällig. Und das, obwohl Emily Nix in der Reihe noch gefehlt hat, hat er natürlich mit Eisenschmidt gespielt. Svenja Vogt war die dritte in dieser Reihe. Emily Nix wird da reinkommen, denke ich. Also mit Abstreiter, Job Smith, Nix eben und den Weltgeschwestern kommen ja noch einige dazu. Also das schon mal gut, vor allem halt auch gegen den Gegner Ungarn, der dann auch ab Donnerstag in Bremerhaven wartet, neben Österreich und der Slowakei.
Ja, dann bleiben wir direkt bei den Frauen, gucken wir die PWHL, nämlich da ist Montreal nach wie vor das Team der Stunde, Tabellenführer, 6 Punkte Vorsprung, sogar noch ein Spiel weniger, am Wochenende 2 Spiele gewonnen, einmal 4-3 nach Penaltyschießen gegen Toronto und einmal 2-1 in New York, und Frau Poulin hat wieder angefangen, sehr viele Tore zu schießen, nämlich 5 in den letzten 3 Spielen waren es, glaube ich, dazu auch ihre mittlerweile Frau Laura Stacey war stark. Jetzt muss man bei Poulin allerdings auch darüber sprechen, dass sie einen sehr harten Check gefahren hat, der relativ blindseitig war, oder?
Ja, genau. Also das war dann in dem Fall unkorrekter Körperangriff. Es war nicht gegen den Kopf, aber Scheibe war schon weg, eben von der Blindside, ja. Und ja, da ist halt tatsächlich, das Spiel der Frauen entwickelt sich auch weiter, die Athletik entwickelt sich weiter, aber solche Dinge kommen halt jetzt auch mit dazu. Ja, vielleicht mal ein Cross-Check, vielleicht auch mal ein Kampf und halt solche Checks, die unnötig sind, egal ob bei Männern oder bei Frauen oder im Jugendbereich.
Ja, reden wir über die zweite Liga. Fangen wir mit dem Flop an. Dresden, also eine Mannschaft, über die wir seit Wochen sagen, wie toll die ist und was die alles richtig macht und wie stark die spielt und wie souverän die oben an der Spitze steht. Und jetzt sind es mal 3 Niederlagen in Folge. Am Wochenende auch das Topspiel verloren gegen Krefeld, trotz einer Führung. Natürlich, die Eislöwen haben immer noch 8 Punkte Vorsprung, das sieht sehr, sehr souverän aus. Aber trotzdem 3 Niederlagen in Folge, jetzt so relativ kurz vor den Playoffs. Nicht, dass die da doch irgendwie die Form verlieren.
Verrückte DL2, oder? Wieder einmal, kann man nur immer wieder sagen. Selb auf jeden Fall ein Top, als letzter 5 Punkte geholt, sogar in Kassel gewonnen. Also es kommt durchaus auch vor, dass eben die Top-Teams dann wie Kassel dann mal Niederlagen gegen die hinteren Mannschaften kassieren. Und auch Krimitschau, der sehr, sehr gut gepunktet. Also nicht nur Selb, sondern auch Krimitschau, also die hinten drin hängen. Die, das dürfen wir nicht vergessen, also die Platzierung ist natürlich wichtig, aber auch die Punktezahl, dass du nicht zu viel Abstand hast in den Playdowns, weil sonst gehst du mit Rückstand eben rein in so eine Playdown-Partie. Also das ist dieses Besondere an dem Modus, dass du jetzt als eine Mannschaft, die sich vielleicht langsam anfreunden muss mit den Playdowns, auch trotzdem noch Punkte holen musst und nicht sagen kannst, ja, jetzt komm, da schenk mal ab und konzentrieren uns dann auf die Playdowns. Nee, du brauchst die Punkte, um dann besser reinstarten zu können in die Playdowns.
Ja, und das Verrückte ist ja, dass die beiden Letzten am Wochenende zusammen 4 Siege geholt haben und die 3 Ersten nur 2. Also das ist ein bisschen verrückt gewesen auf jeden Fall. Ja, wie machen wir weiter?
Ja, gehen wir nach Nordamerika, würde ich sagen, oder? NHL.
Ach, gehen wir in die NHL und dann erstmal was fürs Herz, oder? Habt ihr gesehen, Marc-André Fleury, sein letztes Spiel in Montreal und er wird komplett gefeiert, schon während des Spiels, dann quasi zäh, also ich habe es jetzt nicht so wie aus Deutschland mit 10, 9, 8 oder so, aber die Leute haben ja die letzten Sekunden quasi runtergebetet, dass ihre eigene Mannschaft kein Tor mehr schießt, damit Fleury sich auch noch mit einem Shutout verabschiedet. Und ich bin da ja so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits denke ich mir natürlich, finde ich absolut beeindruckend, wie eine Fanbase in Montreal, wo der Mann ja nie gespielt hat, ne? Und trotzdem feiern sie ihn so ab, natürlich, weil er Franco-Kanadier ist. Und wie gesagt, meine Zwiespältigkeit kommt so daher, dass ich einerseits denke, ich finde es ja cool, dass gerade in Montreal auch Torhüter immer so abgefeiert werden und dass man irgendwie auch so eine Connection zu den anderen Franco-Kanadiern hat. Aber irgendwie ist es natürlich auch so ein bisschen so ein fieser Nationalismus, ehrlich gesagt. Also natürlich ist Franco-Kanada kein Land in dem Sinne, aber ich habe mir auch gedacht, so, also den so übertrieben abfeiern, nur weil er zur selben Region kommt und dieselbe Sprache spricht, ist mir dann auch ein bisschen viel, ehrlich gesagt.
Du machst was fürs Herz. Ich bin da ja der Kopfmensch, weißt du ja, die Statistik.
Ich weiß.
Marc-André Fleury, erster Torwart in der NHL-Geschichte mit einem Shutout als Teenager und als über 40-Jähriger. Und dann eben diesen Shutout auch noch gegen Montreal, in Montreal. Nicht so schlecht.
Nee, also wie gesagt, und guckt euch das nochmal an, er ist dann ja sogar noch zum Spieler des Spiels gewählt worden. Und normalerweise ist das ja so, dass dann immer nur die Heimspieler rauskommen, die Auswärtsspieler nicht, weil die würden eh nur ausgebuht werden oder nicht. Aber es steht 0-4, also das Spiel ist vorbei. Da ist es ja in der NHL ja sehr oft so, dass die Halle schon halb leer ist, aber die Halle war noch komplett voll und dann wird Fleury noch als Spieler des Spiels angesagt und die ganze Halle feiert. Er kommt nochmal raus, nochmal eine kleine Ehrenrunde und so. Und das finde ich gesagt für einen Auswärtsspieler, der deine Mannschaft gerade zu 0 geschlagen hat und der nie für dich gespielt hat. Also das war irgendwie, ja, wie gesagt, ich bin zwiegespalten. Einerseits fand ich ein bisschen strange, andererseits fand ich es auch beeindruckend, muss ich sagen.
Wenn wir über die Tops in der NHL sprechen, dann müssen wir auch auf die Deutschen schauen und ihre Mannschaften. Also da müssen wir jetzt mittlerweile sagen NHL und AHL.
Ja, denn Philipp Grubauer spielt aktuell nicht in der NHL. Er ist runtergeschickt worden in die AHL, was dann wirklich so der letzte Beweis dafür war, dass man in Seattle alles andere als glücklich ist mit dem Mann, den man eigentlich geholt hat, damit er über die ersten Jahre der Vereinsgeschichte der Nummer 1 Torwart wird und der auch ordentlich bezahlt wird. Jetzt hat er natürlich in diesem ersten AHL-Spiel eine gute Leistung gemacht, hat deutlich über, was waren es, 92 Fangquote? Ich habe es nachgeguckt, habe mir leider nicht aufgeschrieben. Auf jeden Fall hat er direkt das erste Spiel gewonnen und hat wirklich gut gespielt und so. Deswegen ist das die Frage, ist das jetzt ein Top, weil man sagt, komm, Grubauer nimmt das an in der AHL und zieht sich irgendwie nicht ins Schneckenhaus zurück, sondern sagt ganz klar, nee, dann ist das jetzt halt hier mein Team und dann halte ich für das gut. Oder ist es trotzdem, wenn wir auf die ganze Woche gucken, eher ein Flop?
93,1% war die Fangquote in diesem einen Spiel. Also es ist natürlich ein Flop, dass er runtergeschickt wurde und also auch über einen Waiver-Wire, also andere Teams hätten ihn ja sogar holen können, aber der Vertrag ist halt auch so fett, dass das keiner macht. Ja, genau, das macht keiner. Deswegen spielt er jetzt also in der AHL bei den Coachella Valley Firebirds. Und das Einzige, was man vielleicht sagen kann, warum das positiv ist, erst natürlich, weil er eine gute Leistung gezeigt hat im ersten Spiel und weil das schon eine Möglichkeit sein kann, glaube ich, dann wieder zu seiner Form zu finden. Also es ist für mich total schwierig zu greifen, wie gut ist dieser Torwart denn eigentlich? Weil wir haben ja sogar statistisch halt mal vor ein paar Jahren davor gesprochen, der ist Top 5, ja, oder Top 10 zumindest mal, also in einer Saison nochmal in Colorado. Und mittlerweile ist er dann nicht mehr gut genug für die NHL. Was wiederum ja auch trotzdem noch heißt, das ist natürlich ein sehr, sehr guter Torwart, aber halt nicht mehr einer der 50 besten NHL-Torhüter oder für Seattle in dem Fall nicht mehr gut genug, um eben sogar Backup zu sein in der NHL. Also vielleicht die Hoffnung, dass er diesen AHL-Stint jetzt nutzt, um sich da wieder Selbstvertrauen zu holen, vielleicht ein bisschen an seinem Spiel auch zu arbeiten, vielleicht auch ein bisschen raus aus dem Scheinwerferlicht, bisschen weniger Druck und vielleicht kommt er dann gestärkt auch wieder zurück.
Was machen wir denn eigentlich jetzt mit dessen Karriere? Also jetzt nicht im Rückblick, sondern so die letzten Jahre. Meinst du, der kriegt nochmal die Chance in Seattle? Meinst du, der bleibt in der NHL? Gibt es einen Buyout, findet einen anderen Club? Oder geht er zurück?
Rosenheim.
Ich wollte gerade sagen, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn Rosenheim es irgendwie schaffen sollte, in die DEL aufzusteigen, bin ich mir gar nicht sicher, ob der sich nicht denkt, ach komm, ich spiele noch 2 Jahre für Rosenheim und halte die in der Liga.
Oder ich führe die rauf. Oder ich führe die rauf aus der DL2. Das wäre doch, also jetzt total, weißt du, total gesponnen. Ja, das ist ein Mann, der Millionen
Mannheim
verdient.
Könnte auch einen Torwart gebrauchen.
Ja,
ne?
Aber naja. Boah, das sehe ich nicht, dass der jetzt im nächsten Jahr zurückkommt in die DL, das sehe ich nicht.
Ich eigentlich auch nicht, weil ich glaube, er wird noch irgendwie so einen Job finden. Also irgendein Club wird schon sagen, dann kommst du mit als zweiter Torhüter hier hin und er müsste ja auch gar nicht viel Geld verlangen, weil wenn er den Buyout kriegt, dann kriegt er ja noch einen großen Prozentsatz von seinem Restvertrag. Das heißt, und finanziell braucht man sich ja eh keine Sorgen mehr machen. Also ich glaube nicht, dass er jetzt geldmäßig irgendwie, oder dass es an Geld scheitern würde, wenn er irgendwo hingeht oder eben nicht hingeht. Aber die Frage ist halt, ob noch irgendein NHL-Team sagt, nee, wir glauben an dich und sei es nur als Mentor vielleicht für einen neuen jungen Torwart, den wir ranholen. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht mit Philipp Grubauer. Also ich glaube natürlich auch, dass er allein schon mit Blick auf Olympia auf höchstem Niveau weiterspielen will, ne?
Ja. Vertrag läuft ja auch über die Olympischen Spiele hinaus noch bei ihm, bis 2027, 5,9 Millionen pro Jahr, ist wirklich ein großer Vertrag, den er unterschrieben hat, weil einer der ersten deutschen Spieler, die so einen richtig fetten Vertrag dann auch unterschrieben haben. Und ja, das war jetzt auch so ein bisschen gesponnen, ne, mit Rosenheim, aber irgendwie hätte das, ja, es hätte was, ne, also nicht, dass es jemand
du, behauptet. Du kannst also auch Herz, man merkt. Genau. Du bist nicht nur der Kopfmensch.
Aber komm jetzt, die deutschen Spieler in der NHL, Stützle, Petarka, Seider mit Detroit, alle, für alle gut gelaufen.
Ja, Stützles Mannschaft hat 4 Siege in Folge. Buffalo, das ist selbst Buffalo, Petarka 3 Siege in Folle. Jetzt Detroit, glaube ich, schon 6. Also da geht's auch richtig ab, ne? Also die haben zumindest Ottawa und Detroit jetzt mal wirklich auf Playoff-Kurs, ob sie es durchhalten, abwarten, aber zumindest haben sie gerade echt eine gute Phase und auch individuell. Also Stützle hat 4 Punkte am Wochenende gemacht, Petarka in diesen letzten 3 Siegen 6 Punkte, hat ja sogar seinen ersten Hattrick letzte Woche gemacht und auch Seider hat heute Nacht das Siegtor vorbereitet mit in der Verlängerung. Also da geht's echt bergauf, muss man sagen.
Haben wir sonst noch in der NHL Top Colorado mit 2-0 Siegen. JT Miller hat direkt getroffen. Da können wir schon mal verweisen auf unseren längeren Podcast, denn wir werden da über diese beiden großen Trades, also Miller natürlich und vor allem Ranta noch ein bisschen sprechen und auch ein bisschen drauf schauen, was haben eigentlich große Trades in der Vergangenheit so gebracht. Also da in den längeren Podcast dann auch gerne reinhören. Und David Pastrnak, Spieler des Monats im Januar geworden und am Wochenende 3 Tore, 2 Vorlagen.
Ja, ganz kurz ein Gedanke noch zum Trade. Ist schon ganz witzig, wenn in der NHL alle komplett am Reifen drehen, weil es da irgendwie 2 Trades gab und dann sagt die NBA 3 Tage später, ach, oh, hier wechselt übrigens mal einer unserer absoluten Superstars mal kurz in so einen Monster-Trade nach LA. Naja, gut. Macht ihr mal in der NHL so weiter, ne?
Und Flops gab's auch aus der NHL. Nashville und Montreal muss man dann nennen, ne?
Ja, hatten ja so einen kleinen Aufwärtstrend. Wir haben sie ja beide im Laufe der Saison häufiger negativ erwähnt. Dann hatten wir zuletzt ja sehr positiv erwähnt, weil da wieder was lief. Und jetzt funktioniert wieder gar nichts. Also verlieren wieder alles, wieder 5, 6 Spiele in Folge verloren. Und so ein Marchessault, den wir ja positiv erwähnt hatten, dass er einer der Leute ist, die jetzt dafür sorgen, dass es in Nashville vielleicht doch noch ein bisschen bergauf geht, jetzt am Wochenende auch wieder komplett neben sich. Also da ging ja gar nichts. Keinen einzigen Punkt gemacht. 4 Gegentore auf dem Eis gewesen. Also es ist alles sehr komisch, was da in Nashville passiert, ehrlich gesagt.
Ja, und noch eine Geschichte aus der NHL, Tortorella versus Mitch Koff, erinnert mich so ein bisschen an uns beide, ja, ich also der junge Kreative, der vielleicht auch mal ein bisschen was Verrücktes macht, da ja, hochtalentiert, ja. Und auf der anderen Seite hier dieser alte Gries, der alte Griesgramm auf der anderen Seite, ja, der keine Michigans so mag und sonst was und dann sagt, komm, jetzt setz dich erstmal auf die Bank hier drüben und halt die Klappe.
Ja, das passt echt ganz gut zu uns. Hast du ganz gut zusammengefasst. Ja, haben wir noch was? Ja, wir haben natürlich noch den absoluten Top des Wochenendes. Damit gehen wir jetzt hier schön raus. Ach nee, wir hätten noch was aus der Schweiz, so ganz bisschen. Auch die Uwe Krupp-Euphorie. Ich weiß nicht, ob die in Lugano noch so riesig ist. Nämlich zuletzt gab es 3 Niederlagen in Folge. Dafür hat Genf mal wieder gewonnen. Sensationell. Also Genf ist natürlich trotz Meisterschaft vor nicht allzu langer Zeit, trotz immer noch aktueller Champions League-Sieger weiterhin auf einem Play-Down-Platz in der Schweiz, aber zumindest hat Genf jetzt mal den Tabellenführer Lausanne geschlagen. Man sieht also, Servette kann es doch noch, aber zum Abschluss jetzt den absoluten Top. Und das ist der Mann, den wir für immer feiern müssen, der zwar diese Woche angekündigt hat, einen großen Teil seiner Anteile an seinem Heimatclub Kladno zu veräußern, aber auf dem Eis hat er noch nichts veräußert, nämlich da macht er einfach so weiter. Und Jaromir Jagr hat das Siegtor geschossen beim 3-2 von Kladno in Brno, wir würden wahrscheinlich Brünn sagen. Ne? Und Kladno steht damit jetzt auf einem Playoff-Platz, was auch an dem, glaube ich, mittlerweile 97-jährigen Jaromir Jagr.
Ja, der bald Geburtstag, ne? Am 15. Februar. Kann man sich gut merken, Freitag, der 14. Februar ist Valentinstag und der 15. Februar ist immer Jaromir-Tag.
Ist Jaromir-Tag, so ist es.
Wir hören uns morgen wieder. Danke euch.
So machen wir das. Tschö.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.